Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Und hi Albert.
Hallo Jan.
Heute sprechen wir bei der Pudel und der Kern über ein zentrales Lehrgedicht des Hinduismus. Das ist vielleicht auch so die wichtigste Schrift des Hinduismus. Es geht um die Bhagavad Gita. Ich habe eine Weile geübt, dass ich diesen Namen richtig ausspreche. Bhagavad Gita. Und was mich besonders beeindruckt hat, ist, wie viele Menschen, die ich cool finde, wirklich sagen, das wäre für sie eine der zentralen Schriften, eine der zentralen Lebenshilfen. Auch Mahatma Gandhi zum Beispiel hat gesagt, wenn mich Zweifel überwältigen, greife ich zur Bhagavad Gita und finde dort Trost. Hermann Hesse sagt, indische Weisheit hat mich tief geprägt. Die Gita gehört zu ihren schönsten Stimmen. Also das sind schon mal zwei besonders coole Menschen, die offensichtlich immer wieder diese, so wie Helmut Schmidt die zu den Selbstbetrachtungen gegriffen hat, so haben die immer wieder zur Bhagavad Gita gegriffen. Deswegen freue ich mich und bin gespannt, was wir heute dazu erarbeiten. Und wie immer bei diesen Spezialfolgen würde ich dich bitten, Albert, dass du die drei Zitate, die du dazu rausgesucht hast, die dich besonders beeindruckt haben oder die dir besonders gefallen, dass du mal mit der Nummer 1 startest und mal ein zentrales Zitat aus der Bhagavad Gita zitierst.
Ja, gar nicht so einfach, denn es ist voll, obgleich es gar nicht so umfangreich ist. Es hat 18 Kapitel, 700 Verse, also es ist in Versen, also in Rhythmus und Reim geschrieben. Aber was beispielsweise einen wesentlichen Gedanken wiedergibt, der da öfters auftaucht, in einer kurzen Formel, ich nehme jetzt eine Übersetzung auch, die versucht hatte, Versform und Maß danach zu bilden. Wer handelt ohne Leidenschaft, der Mensch erreicht das höchste Glück. Wer handelt ohne Leidenschaft, der Mensch erreicht das höchste Glück. Gleich mal ein Hinweis, Leidenschaft wird modern auch positiv konnotiert. Ich philosophiere leidenschaftlich gerne, aber hier ist eher die ältere Bedeutung von Leidenschaft, die ursprüngliche gemeint, dass Leidenschaft, also das zu leiden führt. Wir können das vielleicht so sagen, im Griechischen taucht der Begriff oder in den Übersetzungen altgriechische Texte auch immer wieder auf und auch nur negativ konnotiert. Also das, was wir nicht mehr beherrschen, das uns beherrscht, wo wir das Maß verlieren und das dann schließlich uns in Leiden verstrickt, weil wir nicht von loskommen. Das ist damit gemeint. Und wer handelt ohne einen solchen Druck oder ohne eine solche, der erreicht das höchste Glück und da steckt tiefe Wahrheit drin, die wir auch in verschiedensten Weisheitstraditionen wiederfinden. Wenn ich das gleich mal erläutern darf, das heißt, das Wollen begrenzen. Wir sehen hier buddhistische Wurzeln, die Bhagavad Gita stammt aus der Zeit nach Buddha und hat einige Verbindungen zum Buddhismus. Also nicht verbissen wollen, nichts erzwingen wollen. Wenn wir alles dafür geben, wenn wir zu stark wollen, binden wir uns an die Welt und dann erleben wir Enttäuschungen, Scheitern, Misserfolg. Es tauchen im Vorfeld Ängste und Sorgen auf. Und da haben viele Weisheitslehren, die Stoische, der Daoismus, Konfuzius, haben das Gleiche gesagt. Ja, man muss ein bisschen wegnehmen von dem Wollen. Man muss nichts verbissen durchsetzen wollen, sondern man sollte das Beste geben. Man sollte auch Ziele haben. Das ist nicht das Problem. Aber es muss unbedingt gelingen. Das ist die falsche Einstellung. Das steckt dahinter. Und wenn man das mal weggenommen hat aus all seinen Unternehmungen, Seneca sagt er von vornherein, wenn du in ein Unternehmen beginnst, wenn nichts dazwischen kommt, also wenn man von vornherein einen Plan B hat oder auch sagt, naja, ich kann auch damit leben, wenn ich dieses Ziel jetzt nicht erreiche. Ich gebe mein Bestes, aber es hängt an Umständen, die ich nicht beherrsche. Also muss ich damit rechnen, dass es auch nicht gelingt. Aber das soll mich nicht runterziehen, denn mehr als das Beste kann ich ohnehin nicht geben. Oder Konfuzius, ich zitiere das öfters und auch gerne, wenn es mir gelingt, freue ich mich, wenn es mir nicht gelingt, freue ich mich auch. Also dass man sein Glück und seine Freude nicht an das Erreichen der äußeren Ziele so fest bindet.
Also das ist ja so ein zentrales Thema der Gita, wenn ich das richtig verstehe. Du sollst unbedingt handeln, das ist auch klar, das kommt für mich da auch raus. Also es reicht nicht, sich zurückzulehnen und nur abzuwarten, sondern das Handeln richtig. Ist okay. Mhm. Aber du sollst dich halt nicht an das Ergebnis klammern. Darum geht's doch, ne? Und also Erfolg und Misserfolg, davon darf man sich nicht abhängig machen. Und damit fällt dann auch so Leistungsdruck, Karriere, Selbstoptimierung. Ich denke fast, war damals vielleicht auch insgesamt noch nicht so wichtig. Aber das sind die negativen Begleiterscheinungen, die man aus bei seinem Handeln vielleicht weglassen sollte.
Ja, richtig. Also wir haben in der Bhagavad Gita viele Anleihen an altindische philosophische Systeme, unter anderem auch Yoga. Es verschiedenste Richtungen des Yogas tauchen in der Bhagavad Gita auf. Du sprachst gerade von, das nennt man da im altindischen Yoga des Handelns, Karma-Yoga. Und dann gibt es auch Yoga der Hingabe, der Versenkung, der auch sehr stark ist. Also in sich versenken, sich sein Selbst finden, das wird dann im Hinduismus diese Wurzel, dieser Kern der eigenen Persönlichkeit als göttlich angesehen und mit dem Namen Atman verwendet. Und dieses Göttliche in einen verbindet einen mit der ganzen Welt. Denn dieses Atman, dieser Kern des Selbst, ist identisch mit dem Gott in allem, Brahman. Also das ist der Yoga der Versenkung, wo ich mich dem nähere. Aber es gibt daneben eben dem Yoga der Tat, da geht mein drittes Zitat hin, kommt dann später.
Ich habe dein zweites noch gar nicht gehört. Kannst du das nochmal wiederholen?
Habe ich gesagt, kommt es ja später. Also das wäre erstmal wichtig, das zu begreifen. Buddha sagte dann später, alles Leiden kommt vom Wollen. Jetzt können wir unser Wollen ja nicht aufgeben, sondern wir müssen einfach nur das Verbissene durchsetzen wollen. Und das ist gegen unser Wirtschaftssystem, gegen unsere Kultur immer höher, besser, weiter. Und wir müssen es unbedingt durchsetzen, wir müssen 120% geben, etc. Das ist eigentlich in den Köpfen drin. Ich glaube aber, das ist viel weniger erfolgversprechend, als aus der Ruhe, aus einer Gelassenheit im Hinblick auch auf das Ergebnis zu handeln und es nicht erzwingen wollen. Dann hat man eine Flexibilität, eine Weichheit, man ist nicht von Ängsten und Sorgen getrieben. Und wenn man dann gleichzeitig aber sein Bestes gibt, erreicht man im Endeffekt mehr. Das war die tiefe Weisheit, die, finde ich, auch heute noch ausgesprochen werden sollte oder gerade heute, wo sich viele Menschen dann doch in ihre Ziele im Äußeren verrennen und zu sehr sich damit identifizieren und keinen Ruhepunkt mehr in sich haben, wo doch die Kraftquelle ist. Das ist das andere. Gut, aber wir wollen zum zweiten Zitat gehen, nicht ganz fern von dem, was wir gerade besprochen haben. Also es findet sich dort auch der Satz, wen nicht berührt, die Außenwelt, der findet in sich selbst das Glück. Also ein zutiefst, also das hätte Marc Aurel sagen können, der sagte nämlich ja, Marc Aurel kannte nicht die Bhagavad Gita und die Bhagavad Gita konnte Marc Aurel vielleicht nicht kennen, denn sie ist wahrscheinlich vorher entstanden, man weiß nicht genau, wann sie entstanden ist, zwischen dem 2. Jahrhundert vor Christus und 5. nach, weiß man nicht, aber wahrscheinlich geht sie auf Älteres zurück. Die kannten sich jedenfalls nicht. Und der Marc Aurel sagte einmal, nicht die Dinge berühren die Seele, sondern unsere Vorstellung von den Dingen. Wir bewerten sie, gut oder schlecht, und dadurch, durch diesen Bewertungsakt, berühren sie unsere Seele. Aber die Dinge da draußen, die haben eigentlich keinen Wert. Das ist diese Grundanschauung der stoischen Philosophie, der Adiaphorie. Die äußeren Dinge sind weder gut noch schlecht, sie haben eigentlich einen gleichen Wert. Was wir damit machen, macht sie erst wertvoll oder macht sie schädlich, führt zu Leiden oder führt zur Freude. Unsere Vorstellung, nicht die Dinge an selbst. Wenn wir den Tod als etwas Schlechtes, als das Schlimmste, was uns passieren kann, bewerten, ja gut, dann entstehen natürlich Ängste und Sorgen etc. etc. Das ist nur ein Beispiel. Und da steht dann in der Bhagavad, nicht berührt die Außenwelt, der findet in sich selbst das Glück. Andere Anleihe, was da drin steckt, ist in sich selbst, ist die Quelle des Glücks. Nicht in Äußeren, nicht im Besitz, nicht in Herden, sagte Demokrit, sondern in der eigenen Seele. Das heißt, wenn wir unseren Seelenhaushalt aufräumen, wenn wir unseren Seelengarten bestellen, wenn wir uns von schlechten, belastenden Prägungen befreien, wenn wir innere Konflikte und Zwiespälte auflösen, wenn wir mit uns ins Reine kommen, wenn wir uns einigermaßen gut verstehen und lieben lernen, dann haben wir da eine unerschöpfliche Quelle des eigenen Glücks, die auch ganz unabhängig ist von Zufall, von der äußeren Welt, was da draußen passiert. Und das war das Wichtigste, eine in vielen oder in allen Weisheitslehren eine Theorie des menschlichen Glücks zu finden, die vom Zufall und von den Dingen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen, zu lösen. Und das ist nur der Fall, wenn wir das Glück in uns selbst finden, in unserer Natur, in unserem Urgrund, in unserem Selbst. So dann auch die Bhagavad Gita.
Trotzdem verstehe ich es doch so, dass es jetzt nicht um Weltflucht geht, sondern dass man durchaus eine Spiritualität ohne Weltflucht hinbekommt. Und es ist eben keine Aufforderung zum Rückzug, sondern eher so ein bewusstes Handeln in der Welt, was die Bhagavad Gita fordert. Oder? Das klingt jetzt sehr stark nach, zieh dich zurück auf dich selbst, lass alles außen vor.
Ja, das ist beides. Es ist ein guter Rhythmus von beiden. In dir findest du die Kraft, in dir findest du die Orientierung. Und bist du mit dir ins Reine gekommen, dann geh nach draußen. Das ist natürlich nicht zeitlich so, dass ich erstmal 10 Jahre meditieren, um dann nach draußen zu gehen. Das geht natürlich parallel, aber immer wieder zu sich, zu selbst zurückzukommen, in seine Mitte kommen. Die Stoiker nannten das eine innere Burg haben, aber da verschanzen wir uns nicht drin und gehen nicht nach draußen, sondern wenn wir da Kraft geschöpft haben, wenn wir wissen, was wir denn im Äußeren erstreben sollten, was erstrebenswert ist, was unser Beruf ist, da kommen wir dann gleich zum dritten Zitat, dann gehe ich raus, diese innere Burg, da verschließe ich mich nicht rein, das ist nur die Kraftquelle, der Urgrund, wo ich meine Ruhe habe und dann gehe ich in die Welt und wirke dort. Und dieses in die Welt gehen ist ja nicht so, ist auch nicht zeitlich gemeint. Ich bin immer in der Welt, ich kann mich dem gar nicht entziehen, aber geistig immer wieder zu sich zurückzukommen. Das ist ja auch das Große an der Meditation, regelmäßig zu meditieren oder regelmäßig Tagebuch zu schreiben, regelmäßig mal einen Tag für sich zu nehmen oder eine Stunde, wo man über sein Leben nachdenkt, zu sich kommt, sich sammelt. Wer nie zu sich selbst zurückkehrt, sagte der chinesische Philosoph Zhuang Zi, wer nicht regelmäßig zu sich zurückkommt, der geht schließlich als Gespenst draußen umher. Und was er dort findet, ist der Tod, die Leblosigkeit, weil er wird nicht mehr gespeist, er dreht draußen im Hamsterrad durch, er spürt seine Mitte nicht mehr, seinen Urgrund nicht mehr, er verliert sich ganz aus den Augen, Entfremdung und kommt nicht mehr zu sich selbst und lebt nicht mehr aus sich selbst und lebt nicht mehr sich selbst, sondern ist da ein funktionierendes, vielleicht gutes Rad. Vielleicht hat das auch zu viel Reichtum gebracht, viel Macht und Ansehen, aber seine Mitte, sein eigentliches Zentrum hat er verloren. Und das damit auch sein Lebensglück.
Dann kommen wir jetzt zu diesem schon zweimal angekündigten dritten Zitat.
Ja, das ist dieser Yoga des Handels. Also es ist ein guter Rhythmus. Man hat zwischen Vita Contemplativa, also der Besinnung, des Zurückzugs und Vita Activa. Wer da einen guten Rhythmus findet, für den heißt die Bhagavad Gita oder der Yoga der Versenkung oder der Hingabe nicht, dass ich mich wie ein Yogi in den Wald zurückziehe und nicht mehr in die Welt zurückgehe, sondern ich trete raus, und aus der inneren Kraft heraus handle ich im Draußen und wirkungsvoller, effektiver und vielleicht auch mehr energiegeladener als jemand, der nicht regelmäßig zu sich selbst zurückkommt. Und dass das wichtig ist, auch in der Außenwelt zu wirken, das sagt der Yoga des Handels, Karma Yoga, und der findet sich im dritten Zitat. Es bindet dich, o Kuntis Sohn, also der Gott Krishna spricht zu Arjuna, der hier umschrieben wird als Kuntis Sohn. Es bindet dich der angeborene Beruf. Und wider Willen musst du tun, wozu dich das Gesetz erschuf. Also man kann sich und seiner inneren Bestimmung nicht entfliehen. Man hat so etwas und man muss sich ausleben. Also Leben, glücklich Leben ist Entfaltung der inneren Kräfte. Das kennen wir im Westen auch. Das war der ursprüngliche Bildungsgedanke, dass man seine Anlagen verwirklicht, ausbildet und in der Welt durch ein Tun, durch ein Werk manifestiert. indem man sich dann selbst wiederfindet. Es entsteht Selbstbewusstsein, es entsteht Selbstwirksamkeitserfahrung. Man fühlt sich lebendig, man ist sinnerfüllt, weil man hat etwas zu tun. Und das ist in der Bhagavad Gita auch immer wieder gesagt. Also es richtet sich dann gegen den Yogi, der sich nur dem Gott lebt, nur der Kontemplation lebt, in den Wald zurückzieht und nicht mehr wieder rauskommt, sondern nur noch die Vereinigung Moksha, die Erleuchtung, die Vereinigung mit Gott sucht und in dieser Glückseligkeit verharrt und nicht herausgeht und in die Welt zurückkehrt. Dagegen richtet sich dieser Teil der Bhagavad Gita insofern an den Menschen, der noch Mensch bleibt. Berühre das Göttliche in dir, aber wenn du es berührt hast, wenn du es gespürt hast, wenn du seine Ruhe erlebt hast und wenn du die Energie daraus für dich geschöpft hast, dann geh raus und mach, was dein Beruf ist. Vielleicht Philosophie lehren, vielleicht ein Unternehmen aufbauen, vielleicht eine Straße bauen und dann den weltlichen Beruf ergreifen. Wir bleiben Mensch. Wir sollen dem Menschsein nicht entfliehen. Und als Mensch müssen wir unseren Platz in der Welt suchen, unsere Aufgabe, unsere Arbeit. Und das ist ganz wichtig für unser Selbstwirksamkeitsgefühl. Ohne das, ohne eine sinnvolle Tätigkeit, und die kann noch so gering sein, in Anführungsstrichen, die kann noch so unbedeutend erscheinen, sie gibt uns etwas, das Gefühl, dass wir lebendig sind, dass unser Leben nicht sinnlos ist. Und das ist ganz, ganz wichtig und drückt sich hier sehr schön aus. Es bindet dich, der angeborene Beruf. Und das ist übrigens, es ist erstaunlich, wie sich das trifft mit einem berühmten Gedicht von Goethe, der auch Urworte Orphisch, wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen, die Sonne stand zum Gruße der Planeten, bist also bald und fort gediehen nach dem Gesetz, wonach du angetreten, David. So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen. Also das ist fast wörtlich die Bhagavad Gita. Er kannte übrigens die Bhagavad Gita, aber dieses Gedicht ist gewiss nicht darauf zurückzuführen. Aber die Vorstellung, dass wir in uns etwas haben, unsere tiefste Natur, unsere Individualität, die wir entwickeln, entfalten, leben und danach vielleicht am besten auch einen Beruf oder die Berufung ergreifen. Dieser Gedanke findet sich in allen antiken Weisheitslehren bis in moderne psychologische Theorien oder auch bis hin zu Goethe.
Ja, und das Ganze nennt man dann, wenn ich die Bhagavad Gita richtig verstehe, Dharma. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Aber diese Aufgabe, diese eine Aufgabe zu finden, die genau zu mir passt und die zu merken, was ist meine Rolle, was ist meine Verantwortung, was ist mein Weg, darum geht es dann, glaube ich. Ne? Und das ist ein großer Teil der Bhagavad Gita gewidmet.
Ja, also Dharma ist ein Begriff mit sehr vielen Bedeutungen. Es ist auch Lehre oder. Also nicht nur das, was du genannt hast. Ich würde das nicht so eng sehen, wie du hast es so formuliert. Ja, genau den Beruf finden, der zu mir passt. Ich würde das eher so sagen, wir haben vieles in uns. Wir haben beispielsweise auch in uns das Bedürfnis nach Gemeinschaft, eine Familie zu gründen. Wir haben verschiedenste Talente beruflicher Art. Also es wäre zu eng gefasst und es wäre auch ein nicht ganz einfaches Urteil, wenn wir sagen würden, wir können nur glücklich werden, wenn wir genau das, was unser größtes Talent ist, auch zum Beruf machen. Das ist nicht nötig. Wir sollten uns nicht entfremden als Ganzes. Und wir haben die berufliche Ausübung, Tätigkeit ist eine sehr große, sie nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, aber sie ist nicht die einzige. Wir haben vieles in uns. Unsere Natur möchte Liebe, möchte mit sein. Wir haben vielleicht auch Hobbys. Wir möchten in die Natur, wir wandern auch gerne etc. Und gut zu leben, deinen Beruf zu ergreifen, heißt, gestalte dein Leben in all seinen Bezügen, familiäre Art, berufliche Art, privater oder privatissimer Art, also was dich ganz persönlich betrifft. Und lebe das alles aus, entwickle das alles in dem rechten Maß und vernachlässige nichts davon. Und das würde ich so allgemein hier gemeint. Deine innere Berufung, deine Bestimmung folge, lebe alle deine Anlagen und Bedürfnisse. Und die sind vielfältig. Deshalb sind wir nicht darauf verurteilt, jetzt unsere ganze Konzentration darauf zu richten, den richtigen Beruf für uns zu finden. Das ist ganz wichtig. Ich habe lange darüber nachgedacht und ich habe mehrere Wechsel in meinem Leben zweimal meine Karriere geändert, weil ich merkte, ich habe die Chance, auch etwas zu tun, was mich noch mehr erfüllt. Und so bin ich dann Philosoph am Ende geworden. Aber das muss nicht sein. Also ich hätte auch ein glückliches Leben als Anwalt führen können oder als Filmproduzent, wenn ich das weiter betrieben hätte. Auch wenn es nicht 100% das ist, was ich vielleicht am besten kann oder wo mich meine Natur am meisten hinführt. Wir haben vieles in uns und ein Beruf, der uns Freude und Spaß macht, das sollte er tun, der nicht zur Entfremdung führt. Der kann auch, in, sagen wir mal, ein anderes Bedürfnis oder ein anderes Talent, was vielleicht nicht das Beste ist, verwirklichen. Und manchmal tut es sogar gut, wenn das stärkste Talent wir nicht zu einem Beruf machen, sondern vielleicht zum Hobby.
Gut, wir sind jetzt schon ziemlich tief über diese Zitate eingestiegen, in die Lehren und die praktischen Hinweise der Bhagavad Gita. Ich würde dich bitten, Albert, dass du nochmal so ein bisschen Kontext gibst zu diesem Lehrbuch oder zu diesem Lehrgedicht ja eigentlich eher. Es ist eben kein abstraktes Lehrbuch, sondern ein Gespräch über das richtige Handeln mitten im Leben, wenn ich es richtig verstehe. Und es spielt abgefahrenerweise auf einem Schlachtfeld. Vielleicht so als Pointe, dass man sagen kann, Philosophie entsteht eben nicht im Elfenbeinturm, sondern gerade in Momenten der Entscheidung oder im Konflikt oder im Zweifel.
Im Kampf mit sich selbst, da kommen wir vielleicht noch zu, das wäre eine allegorische Auslegung der Bhagavad Gita, wie sie häufig gemacht worden ist. Tatsächlich ist es ein kleiner Ausschnitt aus dem indischen Nationalepos, dem Mahabharata. Unglaublich viele Verse, ich weiß nicht, 100.000 oder 150.000. Also sie soll, glaube ich, siebenmal so lang sein wie die Odyssee und die Ilias zusammen von Homer. Und die sind schon sehr, sehr dick. Also ein Riesenwerk. Die Bhagavad Gita ist ein Abschnitt daraus. Und zwar zeigt die ganze Mahabharata zeigt den Kampf zwischen zwei Familienclans, könnte man sagen. Und es kommt zu dem Punkt, dass die sich als Kriegsheere gegenüberstehen, die beiden Familienclans. Und es kommt dann, wer hat die Herrschaft über die Welt, kommt dann zu dieser Schlacht. Und auf der einen Seite steht der Held Arjuna. Und dem kommen nun kurz vor der Schlacht Bedenken, denn er sieht beim Gegner einige Verwandte, die ihm eigentlich ans Herz gewachsen sind und er bekommt nun Skrupel, soll er seine Verwandten erschlagen etc. Und dann gibt es einen Dialog mit seinem Wagenlenker. Also er sitzt wohl im Kriegswagen und sein Wagenlenker, das ist Krishna, die irdische Verkörperung des größten, höchsten Gottes Vishnu. Das alles übrigens wird noch erzählt in einer Rahmenhandlung. Das ist eigentlich gar nicht direkt in der Mahabharata erzählt. Ein anderer Wagenlenker dem König, das, was er da sieht. Und unter anderem verfolgt er dieses Zwiegespräch zwischen dem Krishna und dem Arjuna. Und das ist die Mahabharata. Und kurzum, der Krishna versucht, die Zweifel, die dem Arjuna da befallen haben, aus dem Weg zu räumen. Er meint, es ist dein Beruf, du musst diesen Kampf beginnen. Das ist dann teilweise dann kritisiert worden, ist ja martialisches, ist ja ein Aufruf zum Krieg. Wenn man das nicht allegorisch nimmt, sondern wörtlich nimmt, ist es tatsächlich so. Und das hat auch Albert Schweitzer, der die Bhagavad Gita im Sonst auch sehr gemocht hat, hat er das kritisiert. Also da finden sich Dinge drin, die eigentlich nicht sehr so sind. Ich glaube, gegen ihn spricht oder gegen eine wörtliche Auslegung oder gegen eine Auslegung, die da die Bhagavad Gita als Aufruf zum Krieg oder zur Feindseligkeit führt, dagegen spricht, dass die Ahimsa, der Grundsatz der Gewaltlosigkeit, tief im altindischen philosophischen Denken verwurzelt ist. Und ich denke auch die Mahabharata oder die Bhagavad Gita ist eigentlich auch geprägt von dem Grundsatz der Gewaltlosigkeit, sodass man das, wenn man das allegorisch allerdings sieht, dass wir die inneren Feinde in der Seele in uns, die Verwandten, überwinden müssen. Unser Ego, das an der Welt haftet, das der Welt verfallen ist, das Gier kennt, das ungezügelte, maßlose Begierden kennt und häufig dazu Unheil und zur Selbst- und Fremdschädigung führt, dass wir das überwinden müssen, ein guter Mensch werden, in Gott aufgehen, sich in seine Mitte zu seinem Selbst kommen, heißt dann mitmenschlich werden, heißt dann das Schlechte in einem, was wir auch haben. Die Seele ist eine Mördergrube, also da gibt es auch sehr viele negative, sollte ich sagen, Samenkörner. Und wenn ich die hochzüchte, dann werde ich ein schlechter Mensch, jetzt mal abgekürzt gesagt. Oder ich schade mich und anderen. Wenn ich die guten Anteile in mir allerdings stärke und zum Leitprinzip mache, dann muss ich das Ego oder diese anderen überwinden. Ich spreche immer vom Seelengarten, das Unkraut jäten und das Gute pflanzen. Das ist der Gedanke der Bhagavad Gita und der Gedanke dieser Szene. Also es ist dann ein langer Dialog zwischen Krishna und Arjuna über, soll man handeln, wie soll man handeln, nach welchen Prinzipien soll man sich leiten lassen, was ist eigentlich, wie sollen wir eigentlich leben und was folgt daraus für die konkrete Situation, soll ich nun den Krieg beginnen oder nicht? Und Krishna sagt, ja, du sollst ihn beginnen. Verstehen wir es allegorisch, du sollst dich mit dir selbst beschäftigen und das Schlechte in dir überwältigen, überwinden.
Und ist das dann, was da geschrieben wird, ist das dann jetzt eine Philosophie oder ist es ein religiöser Text oder beides?
Wie im Indischen ist es immer beides. Also man kann es religiös lesen als Weg zu Gott. Das heißt, Bhagavad Gita heißt ja auch Gesang des Erhabenen. Also Gesang des Gottes, also als ein Weg zu Gott, könnte man allerdings auch gleich schon da philosophisch einsetzen, zu sich selbst, zu seiner eigenen Natur, zum Urgrund, dort finden wir das Göttliche. Also es ist teilweise ein religiöser, zutiefst religiöser Text, aber man kann ihn auch als Weisheitstext lesen, also als praktische Philosophie. Und da ist er genauso ergiebig und ich habe viel, viel daraus gelernt. Ich kann mal ein paar Grundsätze sagen, die man daraus lernen kann. Dass man nicht anhaften soll an Äußerem, das hatten wir schon häufig in unseren Folgen, finden wir in der Bhagavad Gita. Das Glück in sich selbst und nicht im Äußeren, dass wir uns deshalb versenken sollten, hatten wir auch schon. Der inneren Berufung folgen, nicht auf das Ergebnis schauen, ganz wichtiger Gedanke. Ne? Bei all dem, was wir tun, nicht immer auf das Ergebnis schauen, nicht immer es nur für das Ergebnis zu tun. Wir tun es, weil wir es tun müssen und wir tun das Beste daran. Aber schau nicht, was dabei rauskommt. Freue dich, wenn es gelingt, freue dich aber auch, wenn es nicht gelingt und fang was Neues an. Seine Begierden zügeln, wichtiger Gedanke in der Bhagavad Gita. Deshalb finden wir dort auch Maß und Mitte, finden wir auch in der Bhagavad Gita. Man muss maßvoll leben. Man sagt maßvoll im Schlaf, im Essen, im Trinken, finden wir da alles. Sich läutern, reinmachen, diesen Gedanken finden wir in der Bhagavad Gita. Ich spreche, in seinen Seelengarten gehen, arbeite an dir, reiß das Unkraut in dir raus und fördere das Gute in dir. Dass dazu ständige Übung notwendig ist, ein weiterer Gedanke, den wir in der Bhagavad Gita finden. Das letztlich, was ist Glückseligkeit? Wohin zieht uns das alles? Nach Seelenfrieden, nach Gelassenheit, das finden wir sehr gut. Mit Gleichmut als Mensch agieren. Das ist ja das nicht auf das Ergebnis gucken, aus dieser inneren Ruhe heraus. Also wunderbare Gedanken. Von der ersten bis zur letzten Zeile ist die Bhagavad Gita voll davon. Manches weniger auf den Punkt oder das eine oder das andere wird einen weniger ansprechen, anderes wieder mehr. Aber es ist unglaublich reichhaltig an Weisheitsgedanken, an Orientierung für ein gelingendes, glückliches Leben.
Wie geht denn die Bhagavad Gita mit Angst, Zweifel oder Überforderung konkret um? Was konkret sagt sie da, wenn ich eben dieses, so ähnlich wie bei den Stoikern, wenn ich das so empfinde?
Ja, das sind ja die Dinge, da sagt es eben, tu, was dein Beruf ist, aber schau nicht auf das Ergebnis. Indem es das Wollen, wie ich einleitend schon sagte, reduziert. Geh nicht verbissen an deine Dinge ran, die du jeden Tag betreibst. Dann machst du es furchtlos und der Begriff fällt häufig. Und dann wirst du auch nicht enttäuscht und frustriert. Und dann wirst du auch nicht heruntergezogen und du wirst auch nicht von Sorgen behaftet. Also, wie die Stoiker sagten, mach das, was du tun willst und schau, was dabei rauskommt. Unterscheide die Dinge, die in deiner Hand liegen und nicht in deiner Hand liegen. Und bei allen weltlichen Handeln unterstellen wir unsere Unternehmungen auch dem Zufall. Also vieles liegt nicht in unserer Hand. Und das akzeptiere und dann schau, was dabei rauskommt, wenn du dein Bestes gibst. Und akzeptiere auch, dass es nicht so läuft, wie du dir vorgestellt hast und geh dann mit, wie es dann läuft, geh damit um und hol da das Beste raus. Das ist, die nannten das in der Bhagavad Gita Werkverzicht, also Verzicht auf den Lohn. tue das, was du tun musst, aber schau nicht so verbissen auf das Ergebnis. So wäre eine vermenschlichte Interpretation. Die in der Bhagavad Gita steht, schau überhaupt nicht auf das Ergebnis. So würde ich das nicht sehen, sondern ich würde eher empfehlen, leb mit dem, was dann da kommt und sei da offen für und verbeiß dich nicht in, ich muss das erreichen, ich muss das erzwingen. Schau nicht zu sehr auf das Ergebnis. Das Leben besteht im Sein, im Tun, nicht im Haben oder erreicht haben. Dieser Gedanke wird immer wieder genannt. Also den finde ich sehr wichtig. Und wenn das der Fall ist, Jan, dann fallen Ängste und Sorgen ja weg. Denn stell dir vor, du sagst dir, ich mache das jetzt mal, ich versuche das jetzt mal. Wenn es klappt, freue ich mich. Aber wenn es nicht klappt, dann will ich nicht betrübt sein, sondern dann versuche ich etwas anderes. Ich will mich davon nicht runterziehen lassen. Dann fallen Ängste und Sorgen schon weg und auch die Hektik, der Stress, dass ich so unter, der kommt ja nur, weil ich mir Druck mache. Ich muss das erreichen. Ist der Druck weg, ist auch der Stress weg. Das ist die Ruhe des Yogis, die Ruhe, die auch die Bhagavad Gita predigt.
Und die ist natürlich hochrelevant. Also du hast ja vorhin schon gesagt, sie ist wahrscheinlich irgendwo zwischen 5 v. Chr. und 2 n. Chr., wenn ich es richtig verstanden habe, entstanden. Jetzt 2000 Jahre später oder 2500 Jahre später leben wir in einer extrem ausgeprägten Leistungsgesellschaft. Ist es da noch realistisch, sich so rauszunehmen?
Ich würde sogar das noch zuspitzen, gerade jetzt, wo wir in der extremen Leistungsgesellschaft leben, wo alles gerade im Moment sehr unvorhersehbar ist, sehr viel Sorgen machen könnte, weil alles ist in Unordnung geraten. Rechtsrahmen internationaler Art sind weggefallen. Unsere Wirtschaft, wir wissen nicht, wie lange das noch so gut geht, wie wir in den letzten Jahren gelebt haben. Es gibt da Irritationen und Störungen massivster Art, die jeder von uns spürt. Gerade in diesem Moment, wo die äußeren Bedingungen so schwierig, so volatil, so unbeherrschbar und kontrollierbar sind, gerade da ist die Verankerung meines Lebens, meiner Existenz im Inneren. Und da ist meine Kraftquelle, da ist das Eigentliche, das kann mir niemand nehmen, die Besinnung darauf. Und jetzt versuche ich mal im Außen das Beste zu machen, mal schauen, was da kommt. Ich bin offen für alles. Gerade diese Einstellung ist gerade in diesen schwierigen, unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen ganz besonders gefordert, damit wir auch hier gelassen bleiben können, ruhig bleiben können. Ja, auch Freude und Glück erleben und uns dadurch nicht verrückt machen lassen, dass da draußen vielleicht viele verrückt spielen.
Und ist das dann eine Art Gleichmut oder ist der Gleichmut, der dann dadurch entstehen soll, eine Stärke? Oder würdest du sagen, wo ist die Gefahr, dass es uns gleichgültig macht, dieser Gleichmut?
Gute Frage. Ich denke, genau das Wort fällt auch da häufig, Gleichmut, dahin soll es führen, Gelassenheit. Und ich sage immer, das ist eigentlich das beste Mittel in solchen Sachen. Es macht einen nicht gleichgültig, sondern in der Ruhe liegt die Kraft. Diese Ruhe wird zu einer Energiequelle, zu einer Kraftquelle, die viel stärker ist, also die letztlich viel mehr Energie freisetzt als eine aufgeregte Hektik. Ein von Stress, Ängsten und Sorgen belastetes Individuum, das arbeitet. Aus der Ruhe heraus, aus der Konzentration heraus ist man effektiver, ist man effizienter, ist man klar für die Möglichkeiten, die möglicherweise schwierigen äußeren Bedingungen einen noch lassen. Weil das hat schon Sokrates an einer Stelle mal bemerkt, wenn ich dann zu sehr mich von diesem volatilen, von den unbestimmten, auch von dem planwidrig verlaufenden Geschehen beunruhigen lasse, dann habe ich keinen klaren Kopf mehr und sehe gar nicht mehr die Möglichkeiten und die Chancen oder das, was mir noch Gutes verbleibt in der Situation, die ich mir vielleicht so nicht gewünscht habe, die aber so eingetreten ist. Das ist ja heute das, was uns passiert. Ständig, wir wissen nicht mehr, ob wir morgen noch unseren Beruf, unseren Job haben, die Preise steigen, wir wissen gar nicht, ob die Wirtschaft so noch funktioniert. Alles ist sehr unbestimmt geworden oder sehr unkontrollierbar, unsteuerbar und unvorhersehbar. Da muss ich eine Flexibilität haben und diese Flexibilität, um das Beste noch rauszuholen, setzt Klarheit des Geistes vor. Keine Beunruhigung, sondern und in der Ruhe liegt die Kraft. Mehr denn je ist das heute gefordert und deshalb finde ich diese Gelassenheit, ist gerade das beste Mittel und das stärkste Mittel, was ich dieser Hektik oder dieser Instabilität, die im Moment ja die ganze Welt beherrscht und in der Hand hält, entgegenhalten kann.
Und ist dann, also wir haben ja gehört, auch Hermann Hesse, auch einige Menschen aus dem Westen greifen regelmäßig zur Bhagavad Gita oder haben zu ihr gegriffen. Ist es so, dass man sagen kann, das ist etwas, was sich weit über Indien hinaus verbreitet hat, als Weisheitslehre, als philosophische Tradition, die ich für mich nutzen kann? Oder ist es schon noch relativ beschränkt auf den indischen Kulturraum?
Nein, also es sind ja einige Inder in den Westen gegangen und haben dort das Verschiedenste verbreitet. Also Yoga, und der Yoga ist sehr präsent in der Bhagavad Gita, ist im Westen schon lange angekommen, wie auch anderes indische Gedankengut. Nein, es ist ein universales Lehrgedicht. Es hat wahrhaft philosophische und ethische Implikationen, die an jedem Punkt der Welt Gültigkeit haben und die man anwenden kann. Sie ist sehr populär. Es ist ja kein Zufall, dass die Bhagavad Gita, ja, es gibt wahrscheinlich hunderte von Übersetzungen in allen gängigen Sprachen. Und in Deutsch gibt es bestimmt ein Dutzend. Und so ist es auch in den anderen großen Sprachen. Woher kommt das? Ja, weil wenn man an den Grund kommt, wenn man sie richtig versteht, liest oder mit Erläuterung versehen, und es gibt viele, viele Erläuterungen dazu, also die Bhagavad Gita wird meistens mit Erläuterung herausgegeben, sie jedem etwas sagen kann, in jeder Kultur, zu jeder Zeit und gerade auch heute.
Und jetzt dann zum Abschluss die Frage, wer da jetzt hellhörig geworden ist, wer für sich das Gefühl hat, das möchte ich mir mal anschauen. Was empfiehlst du? Exzerpte davon? Soll man sich da erstmal einlesen, ein paar Zitate sich mal anschauen oder tatsächlich gleich eine Übersetzung besorgen und den gesamten Originaltext sich gönnen?
So lang ist der Text ja nicht, ne? Also es sind 700 Verse, also 700 Zeilen, könnte man sagen. Also es gibt im Reklam eine schöne Ausgabe, den Rhythmus und Reim versucht zu übernehmen von Boxberger, ist aber sehr authentisch. Es gibt dann daneben noch eine sehr schön erläuterte, kurze Erläuterung nur, von Milius. Wir können das verlinken mit Y. Es gibt aber, ich glaube, ich habe 10 Ausgaben davon. Also es gibt auch richtig dicke Schwarten, die dann nicht ins Tiefe gehen. Eine schöne Erläuterung ist auch jetzt in Deutsch erschienen. Ich hatte die vor 10, 15 Jahren in Englisch geholt. Von Eknatan Easwaran, das ist, glaube ich, ein indischstämmiger Amerikaner, der hat es in Englisch übersetzt. Der hat immer sehr gute Erläuterungen zur altindischen Weisheitsliteratur, auch zu den Upanishaden geschrieben. Also da gibt es auch eine schöne Ausgabe dazu. Also verschiedenste, Yogananda hat ein Riesenwerk darüber geschrieben. Das war eigentlich sein Lebenswerk, ein berühmter indischer Yogi, der auch im Westen gelebt hat. Fangen wir mal mit dem Reklam an und lese sie ein bisschen rein. Oder mit Milius, der das eben nicht das Versmaß macht, sondern eine Prosa-Übersetzung, ist vielleicht einfacher als Einstieg Milius mit seinen Bemerkungen. Und dann liest man einfach ein bisschen quer und schaut, ob es einen anspricht.
Sehr gut, das ist doch sehr konkret. Dann lass uns das so, oder dann beschließen wir die heutige Folge zur Bhagavad Gita genau damit, mit diesem Vorschlag. Und ich werde also heute nach dem Cappuccino und dem Mittagessen bei meiner Buchhandlung vorbeigehen und mir das Original auch nochmal bestellen. Also danke, Albert, für deine umfassenden Hinweise zu diesem Lehrgedicht. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Danke dir, ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com